Was würdest du sagen, ist die wichtigste Errungenschaft für die Menschheit, die für die Menschheit jemals gemacht worden ist? Was ist die wichtigste Errungenschaft für uns Menschen? Und manche würden behaupten, die Beherrschung des Feuers war die wichtigste Errungenschaft für uns Menschen. Andere sagen, die Erfindung des Rades. Manche sagen, die Erfindung der Schrift oder die Erfindung des Buchdrucks war das Wichtigste für uns Menschen, für unsere Entwicklung und so weiter. Und in den Top 10 der wichtigsten Errungenschaften stehen auch Dinge wie Elektrizität, die Zeitnehmung, also die Uhr im Wesentlichen, das Penicillin, und das steht ja irgendwie auch für die moderne Medizin, und noch einige andere wichtige Dinge werden unter die Top 10 der Errungenschaften für die Menschen gelistet. Errungenschaften, die vieles verändert und vieles verbessert haben für uns Menschen. Und wenn jetzt der Apostel Paulus durch die Zeit reisen könnte und er würde alle Errungenschaften sehen, wie sie im Laufe der Geschichte gemacht worden sind, er würde trotzdem bei dem bleiben, was er in 1. Korinther 15 hier sagt, nämlich die wichtigste Errungenschaft ist für die Menschen die Auferstehung von den Toten. Denn bei allem, was der Mensch je erreicht hat, bleibt eine Sache unverändert, nämlich dass der Mensch sterben muss. Der Tod hat immer das letzte Wort, ganz egal, was alles schon erfunden wurde. Und manche Leute, die beruhigen sich mit dieser Tatsache damit, dass sie sagen, der Tod gehört eben zum Leben dazu. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre das immer erst im Nachhinein gesagt. Wenn jemand gestorben ist, ja keinem von uns würde es je einfallen, zu einer altersschwachen oder kranken Person zu sagen, du, der Tod gehört einfach zum Leben dazu. Wir sagen es nur im Nachhinein, oder? Um uns selbst zu trösten, wenn jemand gestorben ist. Aber bis dahin blenden wir Menschen den Tod praktisch aus unserem Leben aus, obwohl der Tod immer das letzte Wort hat, oder? Paulus sagt, nein, hat er nicht. Es gibt die Auferstehung von den Toten. Die größte Errungenschaft für uns Menschen, und es ist nicht die Errungenschaft der Menschen selbst, es ist die Errungenschaft unseres Herrn Jesus Christus, an die Paulus jetzt kurz vor Ende seines Briefes erinnert, die Auferstehung durch Jesus Christus. Und die Auferstehung verändert alles. Sie ist die Grundlage des Glaubens, sie ist die Basis jedweder Hoffnung, und ohne die Auferstehung, zeigt uns Paulus, ergibt das Leben überhaupt gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie du dich heute Morgen fühlst. Vielleicht hast du das Gefühl, dein Leben ergibt gerade nicht viel Sinn. Und wenn wir mit solchen Gedanken kämpfen, dann liegt das vielleicht daran, dass ich, dass du, dass wir zu wenig über die Auferstehung nachdenken. Wir halten sie zwar für wahr, aber sie hat keine echte Kraftauswirkung in unserem Leben. Und Paulus möchte, dass sich das ändert. Er möchte, dass sich das ändert im Leben der Korinther und in unserem Leben, durch das, was er in 1. Korinther 15 sagt. Das ganze Kapitel ist der Auferstehung von den Toten gewidmet. Und wir gehen jetzt in drei Punkten durch dieses Kapitel. Punkt 1 ist die Verkündigung der Auferstehung in den Versen 1 bis 11. Punkt 2 ist die Notwendigkeit der Auferstehung, Verse 12 bis 34. Und der dritte Punkt ist die Herrlichkeit der Auferstehung in den Versen 35 bis zum Ende des Kapitels. Und das Erste, das Paulus tut, ist, dass er die Korinther in den ersten 11 Versen daran erinnert, dass sie von Anfang an ja an die verkündigte Auferstehung Jesu als zentraler Teil des Evangeliums schon geglaubt haben. Das ist der erste Punkt. Das ist nur ein kurzer Punkt, aber er sagt mit anderen Worten, erinnert euch erstmal, dass ihr selbst an die euch verkündigte Auferstehung Jesu geglaubt habt. Ihr glaubt diese Sache. Und das sehen wir in den Versen 1 bis 4. Ja? Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und ab Vers 5 erzählt dann Paulus von all jenen, die den auferstandenen Jesus gesehen und dann auch verkündigt haben, mit Petrus, Kephas und so weiter. Und er schließt dann ab in Vers 11, indem er sagt, ob es nun aber ich sei oder jene, die die Auferstehung verkündigt haben, so verkündigen wir, sagt Paulus. Und so habt ihr auch geglaubt. Mit anderen Worten, Paulus bringt die Korinther hier am Anfang dieses Kapitels gleich auf sehr clevere Art und Weise dazu, zu bejahen, natürlich haben wir nicht vergeblich geglaubt, natürlich glauben wir an die Auferstehung. Stimmt, Paulus, die Auferstehung Jesu ist eine von uns geglaubte Tatsache und Grundlage unseres Glaubens. Du kannst nicht bekehrt sein, ohne an die Auferstehung Jesu zu glauben. Du kannst nicht bekehrt sein, ohne an die Auferstehung Jesu zu glauben. Aber warum macht Paulus einen Punkt aus etwas, das die Korinther eh geglaubt haben? Und die Antwort darauf, die sehen wir jetzt in Vers 12. Hier spricht nämlich Paulus den Irrglauben an, den zumindest etliche unter den Korinthern gehabt haben. Zwar glaubten sie an die Auferstehung Jesu, aber sie glaubten nicht, dass auch Gläubige nach dem Tod auferstehen werden. Schau mal Vers 12 an. Paulus sagt, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Mit anderen Worten, ja, Jesus ist auferstanden, aber wir, nö, wir erleben keine Auferstehung. Das ist, was die Korinther geglaubt haben. Oder etliche zumindest. Und wenn du jetzt vor 2000 Jahren einem Korinther versucht hättest, Elektrizität zu erklären, dann hätte er oder sie dir wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Ich meine, wie machst du jemandem etwas glaubhaft, das praktisch nicht erklärbar ist? Die Korinther, die taten sich einfach schwer, die Tatsache der leiblichen Auferstehung zu begreifen. Wie soll das funktionieren? Wie sehen wir danach aus? Wie alt werden wir aussehen? Werde ich meine Haare wiederbekommen oder nicht? Und was, wenn mein Körper ganz verwest ist? Wie soll ich denn auferstehen? So viele Fragen und so wenig Antworten. Und darum meinten etliche von ihnen, nee, geht nicht, gibt's nicht. Wie um alles in der Welt sollte das funktionieren? Heute ist die Elektrizität nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken, egal wie unerklärbar es vor 2000 Jahren gewesen ist. Und Paulus begegnet dieser Skepsis der Korinther, indem er jetzt zwei Dinge tut. Er zeigt, warum die Auferstehung der Toten eine Notwendigkeit ist, in den Versen 12 bis 34. Und, das ist Punkt 2, und er zeigt, wie herrlich sie sein wird und unseren Verstand daher ruhig etwas herausfordern darf, im dritten Punkt, im letzten Abschnitt dieses Kapitels. Die Notwendigkeit der Auferstehung und die Herrlichkeit der Auferstehung. Und Paulus geht jetzt in Punkt 2 gleich ans Eingemachte. Ja, er sagt, die Auferstehung muss geglaubt sein, weil wir sonst noch verloren in unseren Sünden wären. Und Paulus erklärt das in den Versen 12 bis 19 so, wenn tote Menschen nicht auferstehen können, dann hat auch Jesus nicht auferstehen können. Wenn tote Menschen nicht auferstehen können, dann hat auch Jesus nicht auferstehen können. Und das sehen wir in Vers 13. Paulus sagt, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ja, Christus war ein echter Mensch. Sein menschlicher Leib wurde von den Toten auferweckt. Und zu sagen, das geht nicht, ist zu sagen, das geschah nicht. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hat das Evangelium, sein Sieg, unsere Vergebung keine Grundlage mehr. Paulus wiederholt in Vers 17, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Es ist also keine kleine Sache, die Auferstehung der Toten in Zweifel zu ziehen. Es muss wahr sein. Sonst ist alle Verkündigung des Evangeliums vergeblich und unser Glaube auch. Aber Paulus lässt sich nicht beirren. Schau mal, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Und weil Jesus der Erstling, der auferstanden ist, werden wir Entschlafene das auch tun. Er hat und wird als letzten Feind den Tod beseitigen. Das lest ihr in Vers 26. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, mit anderen Worten, wenn Jesus auferstanden ist, dann können wir nicht im Grab bleiben. Und Paulus macht hier wirklich einen wichtigen Punkt. Wenn wir nicht glaubten, dass wir leiblich auferstehen würden, wie Christus auferstanden ist, dann hätte Jesu Sieg über den Tod keinerlei Substanz. Und das Reich Gottes hätte überhaupt keinen Bestand. Es würde überhaupt nichts bedeuten. Aber Vers 23, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Und wenn dieses Gottesreich verwirklicht wird, das ist, wenn unsere Auferstehung muss einhergehen damit. Du wirst von den Toten auferstehen, es ist eine gottgegebene Notwendigkeit. Und es ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern eine Garantie. Du wirst auferstehen, Stefan. Und das ändert einfach alles. Das ändert nicht nur alles nach dem Tod, sondern es ändert auch alles jetzt im Leben. Und die Tatsache der Auferstehung hat direkte Auswirkungen auf unser Leben und unsere Glaubenspraxis, unseren Glaubensalltag. Und das ist, was Paulus jetzt zeigt in den Versen 29 bis 34. Es hat Auswirkungen auf unser Leben. Und als erstes redet Paulus hier über die Taufe. Ja, die Taufe würde überhaupt ja gar keinen Sinn ergeben, wenn wir nicht auferstehen würden zu neuem Leben. Das ist, was die Taufe ja versinnbildlicht. Und in Vers 29, wo Paulus das anspricht, dieser Vers kann etwas Verwirrung stiften, weil Paulus redet davon, dass manche sich sogar für die Toten taufen lassen. Scheinbar hat es solche gegeben, die das getan haben. Und Paulus, der heißt das hier jetzt nicht gut, sondern er nimmt diejenigen unter den Korinthern her, denen die Taufe so ernst ist, dass sie sich sogar für die Toten taufen lassen. Und er sagt damit quasi, Leute, die Taufe ist so zentral, dass sich manche sogar für die Toten taufen lassen. Aber all das Getaufe hätte überhaupt keinen Sinn ohne die Auferstehung. Wir müssten damit aufhören. Unsere Glaubenspraxis wäre vollkommen bedeutungslos. Und nicht nur unsere Glaubenspraxis, auch unser Glaubensleben würde verwelken, statt aufzublühen. Und das ist, wo Paulus jetzt sehr persönlich wird. Ja, weg mit der ganzen Theorie, jetzt geht es um unser persönliches Glaubensleben. Und Paulus gibt Zeugnis von sich und seinem Glaubensleben. Ja, er sagt, warum begeben wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Jesus Christus, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Ja, und niemand von den Korinthern und auch niemand unter uns könnte je behaupten, Paulus hätte ein schwaches Glaubensleben geführt, oder? Er hat sein Leben gelebt für Christus und ist täglich gestorben für Christus. Und ohne die Auferstehung hätte Paulus niemals dieses aufopfernde Leben leben können. Unter Gefahren, unter Bedrohung, unter Verfolgung, unter ja, Todesgefahr. Schau Vers 32. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Paulus ist in den Ring mit wilden Tieren gestiegen, weil er um die Auferstehung wusste, die ihn erwarten würde. Ich habe noch nie mit wilden Tieren gekämpft, außer zu Hause mit meinen 4 Kindern am Samstagnachmittag. Was hat Paulus sich gedacht, als er wirklich mit wilden Tieren gekämpft hatte und dem Tod ins Auge geblickt hat? Ich glaube, er hat gedacht, Paulus, du kannst nicht verlieren, selbst wenn du dein Leben verlierst. Du kannst nicht verlieren, selbst wenn du dein Leben verlierst. Ich glaube, das hat sich Paulus gedacht, weil er um seine Auferstehung wusste. Und die Alternative dazu ist, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und das zitiert Paulus auch in Vers 32. So quasi, das ist alles, was bleibt, wenn wir unsere Auferstehung nicht deutlich vor Augen haben. Es führt zu einem total selbstzentrierten und ziellosen Glaubensleben, wenn man überhaupt noch von einem Glaubensleben reden kann. Und das ist in der Tat, was in Korinth passiert war. Paulus warnte die Korinther in Vers 33, lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Schlechter Umgang mit wem? Mit den Auferstehungsleugnern. Und was für gute Sitten? All die guten Dinge, die wir tun können, hätten wir unsere Auferstehung klar vor Augen. Du kannst nämlich nicht verlieren. Selbst wenn du dein Leben verlierst. Und das würde ein völlig neues Glaubensleben inspirieren, oder? Bei den Korinthern. Und auch bei uns. Zu jenen, die ganz nüchtern meinten, die Auferstehung gibt es nicht, sagt Paulus darum in Vers 34, werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht. Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich zu eurer Beschämung. Seht, euer Glaubensleben leidet, sagt Paulus, weil ihr nicht eure Auferstehung vor Augen habt. Euer Zeugnis, euer Lebenswandel, eure Freude, eure Hoffnung, eure Hingabe. All das leidet, weil ihr nicht eure Auferstehung vor Augen habt. Und ich glaube, dass der Paulus den Korinthern und auch uns hier was sehr Wichtiges zu denken gibt, oder? Wie verändert das mein Leben, wenn meine Auferstehung mir klar vor Augen stünde? Was würde sich ändern? Und ich weiß das aus meinem persönlichen Leben, dass sich da noch viel verändern könnte. Da ist noch viel Veränderung nach oben möglich. Was für einen Unterschied macht mein Wissen um meine Auferstehung, wenn ich krank bin? Wenn ich mutlos bin? Wenn ich ziellos bin, wenn ich sterbe. Es hat offensichtlich Paulus' Leben verändert. Und er ladet die Korinther und uns ein, unser Leben von diesem Gedanken an die Auferstehung verändern zu lassen. Und diesen Gedanken, den wollen wir mitnehmen und wälzen. Aber für jetzt, im Moment, packt uns aber noch doch die Neugier, oder? In der Frage, wie genau soll das jetzt eigentlich aussehen mit der Auferstehung, ja? Und das ist der dritte Punkt, den Paulus hier adressiert. Schau mal Vers 35. Jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Genau, Paulus. Ich will jetzt auch wissen, ob ich meine Haare zurückbekomme. Und der Paulus, der verrennt sich aber nicht in irgendwelchen Details, die uns interessieren. Sondern er führt den Korinthern vor Augen, was für eine wunderbare Verwandlung uns bevorsteht. Die Auferstehungsleugner in Korinth, hatten sich versessen darauf zu sagen, ein verwester Körper kann ja niemals auferstehen. Daher die Frage und eigentlich vielmehr eine Ausrede, nicht an die Auferstehung glauben zu müssen. Und Paulus' Antwort lautet, du Gedankenloser, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Paulus hat genau gesehen, dass sich die Korinther weigerten, besser nachzudenken, weil es bequemer war zu glauben, was sie glauben wollten. Aber hätten sie ihren Verstand eingeschalten, hätten sie nachgedacht, dann hätten sie darauf kommen können, dass selbst ein verwester, gestorbener Leib zu einem neuen, herrlichen Dasein hervorgehen kann. Weil genau das immer und immer wieder passiert und wir immer und immer wieder beobachten können in Gottes Schöpfung, oder? Ein Same stirbt, aber hervorgeht etwas Neues, Besseres, Herrlicheres. Und das ist das Bild, das der Paulus jetzt verwendet, um die Korinther wachzurütteln. Die Korinther verrannten sich in der Frage, wie ein verwester Leib auferstehen kann. Paulus sagt, auferstehen wird ein neuer Leib. Schau Vers 37, was du säst, was stirbt, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn. Was wirklich hervorgehen wird in der Auferstehung, ist etwas Neues, das Paulus jetzt ab Vers 42 beschreibt. So ist es nämlich auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und Freunde, das wird eine spektakuläre Sache, unsere Auferstehung. Das wird eine spektakuläre Sache, diese Verwandlung. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Ein neuer Steff. Mit oder ohne Haaren, weiß ich nicht. Ist auch nicht wichtig, sonst würde es hier stehen. Mag der Same ruhig sterben, sagt Paulus. Eine Verwandlung steht uns bevor, die alles Verwesliche in den Schatten stellt. Wir bekommen etwas Neues, Besseres, Herrlicheres, das nie wieder sterben muss. Und das heißt für mich, oder? Wenn ich über das nachdenke, mein Alt- oder mein Älterwerden, das erinnert mich hoffentlich an das Neue, das wachsen wird, wenn mein irdischer Leib wie ein Same dann einmal sterben wird. Und das nimmt viel Stress aus dem Sterben, oder? Wenn ich weiß, dass ich älter werde und müder werde und schwächer werde, dann ist das Teil eines Prozesses, der gut ausgehen wird. Ja, jeder freut sich auf die Frucht, die daraus wachsen wird. Keiner weint um den Samen, wenn er aussät, oder? Niemand weint um den Samen. Jeder freut sich auf die Frucht, die daraus wachsen wird. Und bei all der Kritik, die Paulus an den Korinthern in diesem Kapitel übt, was er will, ist, dass die Korinther Freude an Gott finden, der den Tod für uns bezwungen hat in Christus. Die größte Errungenschaft für uns Menschen. Unsere Auferstehung von den Toten. Vers 54, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und Paulus bemüht sich, uns zu zeigen, dass das nicht nur Auswirkungen hat, wenn wir mal gestorben sind, sondern auch jetzt. Und deswegen schließt er auch mit Vers 58 dieses ganze Kapitel ab. Darum, meine geliebten Geschwister, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Nichts ist vergeblich im Herrn. Unsere Selbstaufopferung, unser Einsatz, egal wie die Umstände aussehen würden und auch egal, ob ich dabei sterben würde oder nicht, nichts ist vergeblich im Herrn. Ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt mit der ganzen Corona-Geschichte. Ich fühle mich sehr demotiviert und sehr müde, sehr frustriert mit der ganzen, wir fangen wieder von vorne an, Geschichte, seit letztem Jahr irgendwie. Und ich tue mir sehr schwer, jetzt auf den Advent hin wirklich positiv und aktiv zu werden, mit als Gemeinde Leute einzuladen, Leute zu erreichen mit der Hoffnung, die wir haben. Und ich bin froh, dass wir deswegen als Gemeinde einander haben, weil wir einander brauchen, um genau das zu tun. Aber ich denke auch, dass wir Auftrieb bekommen, wenn wir sehen, was Paulus hier in Vers 58 verspricht, nämlich dass wir feststehen, unerschütterlich sind und zunehmen in den Werken des Herrn, weil wir wissen, dass die Arbeit nicht vergeblich ist, die wir in ihm tun. Und so möchten wir vorwärts gehen mit unseren Adventsaktionen. So Gott will, wird sie klappen. Und wenn nicht, dann werden wir es nächstes Jahr wieder versuchen. Wir möchten auch mit unseren Adventsgottesdiensten weitermachen. Wir sind gerade dabei zu überlegen, wie wir einladende Zoom-Gottesdienste machen können, sodass ihr entweder jemanden in euer Wohnzimmer einladen könnt, sollte das erlaubt sein, um einem Zoom-Gottesdienst der CGD zu folgen, oder ob wir vielleicht wirklich Leute direkt einladen, online beizutreten, damit wir in dem Werk des Herrn aktiv sein können und Menschen etwas davon mitbekommen, dass wir eine Hoffnung wir haben. Nicht zuletzt durch die Auferstehung, sondern auch durch die Geburt unseres wunderbaren Retters und Jesus in dieser Adventszeit. Ich möchte zum Schluss beten und dass es uns gelingen möge, dass der Herr gelingen schenken möge, dass die Tatsache der Auferstehung wirklich unser Leben prägen und verändern möge. Und Vater, das bitten wir dich. Wir danken dir so sehr für diesen klaren Ausblick, dass wir nicht verlieren können, selbst wenn wir unser Leben verlieren, weil wir in dir den Sieg bekommen haben über den Tod. Weil in dir keines unserer Werke umsonst sein wird. Wir preisen dich für diese wunderbare Hoffnung, die wir haben. Und dass es unser Leben anreichert mit Energie und Motivation, mit einer Zielsetzung, mit einem Zweck, nämlich dass wir für dich leben und dabei niemals verlieren können. Und ich möchte dich bitten, dass das nicht nur mit unserem Verstand, dass wir das mit unserem Verstand erfassen, sondern dass wir das auch mit unseren Herzen begreifen, dass es Auswirkungen darauf haben möge, wie wir diese Pandemie navigieren, wie wir unseren Alltag navigieren und wie wir leuchten in dieser Welt. Wir danken dir für dein lebendiges Wort. Bring es du dazu, Frucht zu tragen, aufzusprießen, aufzublühen in unserem Leben, und lass uns aufblühen. Um deines Namens willen und zu deiner Ehre und unserer Freude. Amen.